Michael Kumpfmüller sitzt neben mir. Herzlich willkommen. Literatur am Römer. Wir verbringen jetzt also eine kurze Zeit, einen kurzen Abend zusammen, wir beiden. Wow. Aber Ihr Roman heißt Tage mit Ora.
Ja, so heißt er. Guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Ich war noch nie hier.
Tage mit Ora. 12 Tage fahren 2 Menschen, ein Paar, durch Amerika. Aber Sie haben uns für heute Abend, damit wir einen schönen Einstieg haben, den Anfang des Romans ausgewählt, den Sie uns lesen wollen. Dann würde ich sagen, nix wie los.
Ja. Ja.
Manchmal
ich war noch nie hier, sage ich doch. Ora war Anfang 40, als ich sie kennenlernte. Der Typ gut aussehende Frau, die über ihre Wirkung genau Bescheid weiß, auf eine ihr lästige Weise verwöhnt, als hätte sie sich, seit sie 15 war, zu ihrem Lobpreis mindestens 3-mal das komplette Hohelied anhören müssen. Die berühmte Stelle mit den 2 Kitzlein, mit den Lippen, die wie rote Bänder waren, dass Milch und Honig unter ihrer Zunge flossen und der Duft ihrer Kleider wie der Duft des Libanon war. Ich glaube, von ein paar abgelegenen Dialekten abgesehen, kannte sie das Lied in allen Sprachen der Welt. Wozu sie, wie ich mir vorstellte, huldvoll nickte, wie eine orientalische Königin, die es gewohnt ist, täglich Hunderte von Bewunderern und Verzweifelten an ihrem Lager vorbei paradieren zu sehen. Es gefiel mir nicht, dass das so war. Oder besser, eben weil es mir nicht gefiel, zog es mich zu ihr hin, als wäre ihr Äußeres nur eine geschickte Lüge, eine Art Tarnung, hinter der sich eine ganz andere, geheimnisvollere Ora verbarg. Ich war Anfang 50, als sie in mein Leben lief. Und man sah mir an allen Ecken und Enden an, dass ich Anfang 50 war. Ich war schlank, aber grau, unter den Augen dauerhaft beringt, der Mund noch immer kräftig und voll, aber flankiert von 2 tiefen Furchen. Das Einzige, was für mich sprach, war meine Seele. Rein seelisch, muss ich sagen, war ich der perfekte Mann. So eine schöne Seele besaßen die allerwenigsten. Ich war auch zeitlebens damit beschäftigt, an ihr zu arbeiten. Hatte eine komplette Gestalt- und eine Verhaltenstherapie hinter mir, 2, 3 Kriseninterventionen und eine abgebrochene Analyse. Ich hatte meine Seele geschliffen und poliert. Außerdem konnte ich gut reden, ich war witzig, ich war originell, auf bestürzende Weise offen, stellte kluge Fragen, konnte zuhören. Ich äußerte mich auch immer zu dem Gehörten, wusste die Dinge auf überraschende Weise zu verknüpfen, brachte den anderen auf andere Gedanken, tröstete, ermutigte, gab Halt, ohne dass man groß merkte, dass ich selbst mehr oder weniger haltlos war. Auch Ora erlag dem Zauber meiner Seele. Sie lobte meine Geschichten, bei den paar Gelegenheiten, die wir uns trafen, meinen Witz, den Stoff, der aus den 26 größten Katastrophen meines Lebens bestand, meine milde, sarkastischen Pointen. Katastrophen, wenn sie hinter einem liegen, kann man ja jederzeit als Teil einer nicht enden wollenden Komödie erzählen. Und genau so erzählte ich sie. Als ging es nur darum, Ora zu unterhalten. Und Ora unterhielt sich prächtig. Ich möchte dir wochenlang nur zuhören, hatte sie am vierten Abend mit überraschend feierlichem Ernst gesagt. Es sei wie Urlaub, mir zuzuhören, hatte sie gesagt, womit ich es nach 2 Monaten immerhin zu ihrem Urlaubsmann gebracht hatte. Wenn wir in diesem Tempo weitermachten, so war ich versucht zu glauben, wäre der Rest nur eine Frage der Zeit. Das Problem war, dass Ora nicht daran glaubte. In ihren Augen war es verrückt, sich auf jemand einzulassen, da es doch selten lange gut ging. 10 Jahre maximal, behauptete sie. Wobei 10 Jahre in meinen Ohren wie eine paradiesische Verheißung klang. Also blieb ich dran. Selbst wenn ich gelegentlich zweifelte und aus der Sache raus wollte, doch Ora holte mich jedes Mal mit 1-2 Sätzen zurück. Wir müssen uns weiter kennenlernen, war, was sie mantraartig bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholte. Wobei ich mich fragte, was dann ihrer Meinung nach sein würde. Ich meine, wenn wir uns eines Tages zu Ende kennengelernt hätten. Denn es klang, als würde es dauern, bis wir uns zu Ende kennengelernt hätten. Jahre oder sogar Jahrzehnte, in denen wir immer weiter unser beider Leben leben würden, um wie in Liebe in Zeiten der Cholera alt und verschrumpelt die ersten tapsigen Küsse auszutauschen. Wenn sie 50 wäre und ich Anfang 60 oder schlimmer, sie 60 und ich Anfang 70. Wäre auch nicht schlecht, ja. Selten läuft das so. Falls ich die 70 überhaupt erreichte, was ich insgeheim bezweifelte, aber im Zweifeln war ich seit der Sache mit Lynn ein Weltmeister. Ich zweifelte an allem, meine Zweifel eingeschlossen. Und dann sagte ich mir regelmäßig, na gut, aber die Reise, hatte sie nicht gesagt, dass wir zusammen reisen würden? Das hatte ich ihr in den ersten Wochen geschrieben, dass ich mir vorstellte, wie es wäre, mit ihr zu reisen. Es war ein Schuss ins Blaue gewesen, ein nächtlicher Impuls, denn in den Nächten machte ich ihr die unglaublichsten Geständnisse. Und dann schrieb sie zurück, das sei mit das Schönste, was ihr je jemand geschrieben habe. Ich gebe zu, dass mich das überraschte. Aber ich war entzückt. Ora wollte mit mir reisen, und als es nach 2 Wochen bloß noch ein Satz war und ich nachfragte, beteuerte sie, ja, eines Tages würden wir zusammen reisen.
Ja, danke schön, Michael Kumpf-Müller. Diese Beteuerung wird ja auch wahr, wie wir schon gehört haben oder wie ich schon gesagt habe. Die beiden fahren nach Amerika. Aber Ora überlegt sich doch, obwohl man sagt, wir brauchen keine Bildungsreise, wir müssen nicht Denkmäler oder sonst was angucken, aber trotzdem gibt es einen Plan, dass da und da fahren wir lang. Und das hat sie sogar nach einem Song.
Genau. Naja, das ist, muss ein Plan sein, der absolut willkürlich ist und doch am Ende einen Plan ergibt. Ora hört gern die Musik einer, das bin natürlich in Wahrheit ich, einer Band namens Bright Eyes. Und da gibt es einen Song, der heißt June on the West Coast. Und in diesem Song kommen in völlig falscher Reihenfolge 4 Orte vor, die ich jetzt nicht aufzählen muss, die aber nicht die berühmtesten in Kalifornien, wobei überhaupt nur 2 in Kalifornien sind, aber egal. Und da sagt sie, reisen wir jetzt einfach mal, weil das Reisen ist sowieso willkürlich und es gibt eigentlich keinen Grund, einen Ort besser zu finden als den anderen. Aber es geht ja am Ende auch nicht um die Reise, auch deswegen nicht, weil die Reise oder die Reisenden wissen, dass sie, selbst wenn sie da noch nie waren, immer schon dort gewesen sind, weil das die Reisen, die Reise, die die machen, die haben wir alle schon gemacht, mit den Filmen und Wim Wenders und so weiter. Sondern es geht darum, eine innere Reise zu machen und herauszufinden, ob das was werden kann mit den beiden.
Ja, die fragen sich das deswegen, weil sie ja, sie haben sich kennengelernt auf einer Hochzeit von Freunden. Und sie erzählen sich in den kurzen Momenten, wo sie überhaupt die Möglichkeit haben, alleine miteinander zu reden, schon mal kurz ihr Leben, und zwar die wichtigen Stationen. Und dabei kommt eigentlich raus, dass beide ziemlich verletzt sind und ziemliche, sagen wir mal, also nicht die Hoffnung haben, dass eine nächste Beziehung kommen kann.
Ja, das klingt jetzt alles so subdepressiv.
Hey,
stimmt schon.
Damit wir das gleich haben. Die nehmen ja auch noch Tabletten, damit sie zumindest auf dem Level sind, auf dem andere sind, die keine Tabletten nehmen. Also es ist nicht nur fröhlich.
Ja, sie nehmen dieselben Tabletten.
Dieselben, ja.
Das ist nicht ganz unwichtig. Ja. Nein, aber das Schöne ist, das kennen Sie ja auch, also wenn es, sagen wir mal so, ein Interesse gibt oder es drauf ankommt, kann man sich wahnsinnig schnell mit 1, 2 bis 7 Keywords quasi seiner ganzen Existenz erstmal so versichern oder sie anbieten. Ne? Und dann ist halt die Frage, ob da ein Trigger-Effekt auftritt. Ne? Und das ist bei den beiden immerhin so. Ja, also sie sind so geschundene, sagen wir mal, beladene Seelen. Nun habe ich dieses Buch auch deswegen so gern geschrieben, weil da geht es ja, also für mich vor allen Dingen darum, das Komische zu probieren. Ja? Und dann, wenn man darüber nachdenkt, was ist das Komische, dann ist es natürlich immer die Übertreibung. Also im Prinzip am exemplarischen ist es in Gullivers Reisen. Ne? Man macht die großen Dinge klein und die kleinen groß. Und der zweite Gedanke, der ist dann eher von Woody Allen oder meinetwegen auch von Shakespeare, ist, dass das, was das Schrecklichste ist, also das wirklich Schreckliche, berührt sich immer mit dem Komischen, nicht wahr? Also jedenfalls in meinem Humor, ja, also ich meine, den hat vielleicht nicht jeder, aber das ist, glaube ich, so die Quintessenz des Buches insofern, als das permanent wechselt. Ja? Es ist total unernst, manchmal auch albern. Da muss ich besonders mutig sein, weil albern sein, das ist schwierig eigentlich. Ne? Wenn man etwas Albernes ernsthaft schreibt, geht ja nicht so ohne weiteres. Ja, also dieses Vexierbild, das geht von Anfang bis Ende durch.
Es gibt wirklich lustige Stellen, also nach dem Motto, das erste Mal, als sie ein Hotel suchen, 2 Zimmer, nicht 1.
Das ist nicht lustig, das ist notwendig. Man kann doch nicht, wenn man sich kaum kennt, gleich ein Doppelzimmer buchen.
Naja,
als Mann.
So kaum kann man das ja auch nicht nennen. Also es hätte ja auch sein können, wenn man sagt, das machen wir jetzt. Ein bisschen Mut, aber ich glaube, der Mut kann ja gar nicht aufgetreten sein, weil die beiden ja wirklich, er kontrolliert ja die ganze Zeit, ob das, was sie macht, für ihn richtig ist. Sie kontrolliert es und es passen dann eine ganze Menge. Zusammen zu frühstücken, funktioniert das? Zusammen Abend zu essen, funktioniert das? Also die erkennen ja immer mehr, dass sie wirklich was zusammen machen können. Aber ist es nicht so, dass weil die beiden so verletzt sind und über Verletzungen nachgedacht haben und Erkenntnisse gewonnen haben, dass sie dadurch wirklich nochmal eine Möglichkeit haben, eine neue Beziehung nach all diesem, was sie erlebt haben? Oder man muss sagen, Liebe macht blind.
Nee, das glaube ich schon. Wobei diese Checkmanie, die haben wir ja alle. Also ich weiß noch, als Student habe ich mal eine Studentin kennengelernt, die hatte Schwierigkeiten, einen Mann zu finden. Und die erzählte mir dann, sagte sie, also kann ja ich nichts dafür. Und die sagte mir dann, sie mache immer so Listen, so Checklisten. Also welche Hobbys stimmen überein und ich weiß nicht, ab welcher Punktezahl hat sie sich dann verabredet oder nicht. Das kam mir immer sehr seltsam vor. Was ich sagen will ist, das stimmt, die erproben in einem sozusagen gemäßigten Misstrauen die Szenen, auf die es ankommt. Auch die Sexualität gehört dazu, natürlich sehr weiter im Verlauf des Romans hinten. Aber das Entscheidende ist ja was anderes. Herauszufinden, was passt, kann jeder. Aber damit umzugehen mit dem, was nicht passt, ist ja die eigentliche Frage, nicht wahr? Oder wie ich es nenne, zu ertragen, dass der andere, und zwar auf die unverschämteste Weise gewissermaßen, immer der andere bleibt. Ja? Und da kann ich erziehen wollen oder romantisch sein oder meinetwegen gewalttätig, das ändert nichts, nicht wahr? Ja, das ist ja. Das ist aber nur bedingt komisch eigentlich, ja? Aber auch komisch.
Naja, wenn wir darüber lachen, man hat es ja trotzdem gehört und es ist einmal zumindest im Kopf drin. Und ich würde sagen, das macht dann auch Mut, ruhig weiterzumachen, falls mal schlimme Sachen passiert sind.
Ja, weil was soll passieren, nicht wahr? Also wenn man beschädigt ist, und da würde ich ja sagen, das sind ja, ich sage jetzt nicht wir alle, aber eigentlich sind wir alle das, nicht wahr? Und aus der Beschädigung entsteht so gesehen, ich nenne das immer die paralympische Existenz, entsteht eigentlich Freiheit, nicht wahr? Denn mehr als die Wiederholung des Schmerzes kann ja nicht passieren.
Das stimmt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da war, Michael Kumpfmüller, Tage mit Ora. Danke.